Verehrte Hörer, in unserer Sendereihe Verdrängt das Kino, das Theater haben sich bisher zwei Autoren geäußert. Der Filmkritiker Uwe Nettelbeck, der ziemlich rücksichtslos gegen das Theater polemisierte, und der Dramatiker Peter Handke, der, selbst auch Filmkritiker, recht vorsichtig einige Einwände gegen den Film formulierte. Heute wollen wir Pro und Contra diskutieren. Ich darf hier zu unserer Diskussion über das Thema Verdrängt das Kino, das Theater begrüßen Herrn Professor Theodor W. Adorno. Da er ausschließlich weder Soziologe noch Philosoph noch Musikwissenschaftler ist, darf ich ihn mit Verlaub als Kulturkritiker apostrophieren.
Das habe ich nicht verdient.
Ferner ist hier anwesend der Filmkritiker Uwe Nettelbeck, Autor unserer ersten Sendung zu diesem Thema. Ferner Joachim Kaiser, der hier, wie ich hoffe, vor allem in seiner Eigenschaft als Theaterkritiker argumentieren wird. Schließlich begrüße ich Martin Walser, der hier sicher nicht nur als Dramatiker ein Wort wird mitreden wollen, sondern auch als der Filmautor, als der er sich gerade wieder einmal, wenn man so sagen darf, versucht. Wo beginnen wir am besten? Beginnen wir vielleicht mit den zentralen Thesen von Uwe Nettelbeck und Peter Handke. Nettelbeck warf mit Walter Benjamin dem Theater seine Fundierung aufs Ritual vor, also seine Aura. Für ihn ist der Film pauschal gesagt demokratischer als das Theater. Demgegenüber führte Handke aus, dass auch der Film längst rituellen Charakter hat, eine Aura angesetzt hat, einen bestimmten ästhetischen Regelkanon einhält, das heißt eine Kunstform geworden ist, die nur wenigen, nur Eingeweihten verständlich ist. Wie ist es damit? Primär wäre, glaube ich, zu diskutieren das soziologische Problem, wer geht denn ins Theater, wer geht in den Film, wer geht ins Kino. Benjamin hat eine Feststellung gemacht, er sagt, dasselbe Publikum, das angesichts von Bildern von Picasso und anderen Kunstwerken, die also auf dem neuesten ästhetischen Stand sind, fassungslos reagiert fortschrittlich in Filmen von Chaplin, Griffiths. Dieser soziologische Ausgangspunkt, der scheint mir wichtig für die Diskussion, bevor wir uns allzu sehr in das Theoretische verrennen. Wer will sich zuerst äußern? Wollen Sie, Herr Nettelbeck?
Was ich dem Theater vorgeworfen habe, ist eben diese Art von Kultur zu zelebrieren, die das Kino wirklich nicht bietet. Obwohl ich jetzt natürlich zugebe, dass in den kommerziellen Kinos da eine fast pervertierte Form des Theaterbesuchs vorhanden ist. Aber ich meine, der Film ist ja gerade dabei, aus dem Kino auszuziehen. Nein, mich würde interessieren, weil Herr Walser ja sowohl Dramatik ist, als auch jetzt Erfahrung mit dem Film sammelt, dass er einfach mal davon ein bisschen erzählt vielleicht. Ich meine, wie seine Stellung als Autor zu dem Medium ist. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich kompliziert, wenn man von außen so in den Film...
Nein, also die Entgegensetzung von Film und Theater, wie sie da zitiert wird oder vertreten wird, scheint mir sehr künstlich, weil natürlich, wenn man so eine Entgegensetzung haben will, dann setzt man immer sozusagen herabgekommenes Hoftheater gegen wirklich bewusstseinsnahen, modernen, intellektuellen Film, nicht wahr? Und das geht ja nicht, Sie haben ja selber gesagt, der Film hat auch eine Hoftheatersträhne und eine bürgerliche Hoftheatertradition errichtet. Wenn man mal von diesem vulgären Gegensatz, glaube ich, muss man gar nicht reden, der ist nicht diskutabel.
Ist ein bisschen dumm sozusagen.
Ja. Das Einzige, was wirklich diskutabel wäre, ob das zwei Ausdrucksarten sind, die einander widerstreiten, oder ob es zwei Ausdrucksarten sind, von denen eine die andere irgendwann einmal ganz ablösen wird, als überhaupt machbar. Ich glaube, Sie, Herr Nettelbeck, haben sich für mein Empfinden ein bisschen mutwillig, Sie haben sozusagen darauf gewartet, bei einem traditionellen Dramatiker einen Satz zu finden, geliefert zu bekommen, an dem Sie Ihre ganze ideologische Lust der Filmvertretung auslassen konnten. Ich halte das aber auch nicht für sehr wichtig, denn wesentlich ist der Gegensatz einfach der, dass der Film bis jetzt... Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das je anders sein wird, dass der Film nicht die Sprache als Ausdrucksmittel gebraucht. Und das Theater, je länger es sich entwickelt und je radikaler es unser Theater wird, desto mehr wird es ein Theater der höchstpersönlichen Sprache des Autors. Wie man anhand sieht, eine reine Entwicklung zum Sprechtheater, zum Vortrag auf der Bühne, auf den Zuschauer hinuntergesprochen und nicht mehr die Personen sprechen miteinander am Zuschauer vorbei. Soweit kann der Film für den Autor nie kommen, nicht wahr? Der Film wird eben ein so anderes Ausdrucksmittel sein, dass er von mir aus dem Maler näher ist als dem Schriftsteller, um auch eine grobe...
Herr Walser, hängt nicht mit dieser Frage der Sprache die Frage des Publikums zusammen. Die haben wir immer noch nicht diskutiert. Das ist ein radikal anderes Publikum, das ins Theater geht und das in die Kinos.
Nein, aber wenn der Film so radikal geworden sein wird, wie das Theater es immer wieder von Neuem geworden ist, dann hat der Film genauso sozusagen kein Publikum wie das Theater. Da gibt es auch keinen Unterschied. Ein wirklich bewusstseinsnahen Film werden sie so schwer zum Massenmedium machen können, wie ein fortgeschrittenes Theater.
Ja, also, es muss ja auch nicht unbedingt sein, dass man eben immer wieder von der Vorstellung ausgeht, dass, um einen Film oder ein Theaterstück zu sehen, 500 Leute an einem Abend zusammenkommen müssen. Das ist ja wirklich nicht nötig. Sondern der Film hat aber im Gegensatz zum Theater, wo ein Theater da sein muss, wo eine Bühne da sein muss, eine Truppe und ein Schauspielhaus und so weiter, wirklich die Möglichkeit aus den Zwängen, die sich daraus ergeben, dass die Sache mit viel Geld verbunden ist. Ja, also ich meine, heute sind Filme, also normale Spielfilme auch noch so unmenschlich teuer, dass ein normaler einzelner Autor sie nicht herstellen kann. Genauso wenig wie eine Theaterinszenierung. Aber der Film versucht ja gerade, und das vor allem meint, sich davon wegzuentwickeln. Ja,
Wenn ich nur noch etwas hinzufügen darf, das erste ist also die Sprache, was das Theater zu einem vollkommen getrennten und für sich diskutierbaren Medium macht. Das zweite ist, und das würde ich sagen, was den Film für einen Autor interessant machen muss, ist, dass er spontane Produktion haltbar machen kann, nicht wahr? Dass man mit einer Filmproduktion, das wird ja jetzt immer mehr gemacht, nicht wahr? Dass man eine spontan erzeugte Ausdrucksgeste, die nicht literarisch ist, die auch nicht mehr im alten Sinne inszeniert werden kann, wie etwa in den Mahlzeiten vom Reiz, nicht wahr? Dass man eine Person auf das Äußerste zum Ausdruck reizt und es auf Kamera festhält und dadurch eine Spontanität erzeugt, die reproduzierbar wird, was bei dem Theater niemals natürlich möglich sein wird. Die etwas hilflosen Versuche des Mitspieltheaters, das Theater aus seiner Geübtheit, aus seiner Reproduktion zu erlösen, die sind, glaube ich, zum Tod verurteilt. Im Grunde genommen ist Theater vielmehr ein Reproduktionsmedium und Reproduktionsmechanismus, während der Film immer mehr spontane Realien festhaltbar und zum Ausdruck bringt.
Ja, Herr Kaiser.
Ja, die 500 Leute, von denen Herr Nettelbeck sagte, sie müssten eigentlich nicht unbedingt immer dabei sein müssen, die gehören natürlich zum Theater und das macht auch die Öffentlichkeit des Theaters aus. Und ich meine, wie unendlich, vielleicht sogar überschätzt, aber immer noch gewichtig diese Öffentlichkeit ist, das fällt einem ja jetzt bei den Studentendemonstrationen dadurch auf, dass die also gar nicht auf die Idee kommen, in ein Kino zu gehen und damit das Publikum vom Film zu schauen, abzuhalten, sondern die gehen ins Theater, benutzen sich,
na trotzdem zunächst.
Dort sind die Feinde. Nein, sie benutzen es, man muss es mal überlegen. Ich halte es selbst auch für im Grunde eine konservative Überschätzung des Theaters, aber es gibt eben einen Studententrupp, der sich überlegt, legen wir den Münchner Hauptbahnhof lahm oder eine Aufführung der Kammerspiele, so als ob sowas überhaupt in irgendeiner Weise vergleichbar ist.
Ja, das liegt aber an den Studenten, ich meine, das ist einfach eine verkehrte Einsicht. Ja.
Nein, das eine ist einfacher als das andere.
Bleiben wir aber mal dabei. Die Frage, verdrängt das Kino das Theater und was hat das mit dieser Öffentlichkeit zu tun? Ganz primitiv beantwortet, ich habe das Gefühl, wenn ich gehe deshalb lieber ins Theater, weil ich so merke, dass wenn also eine halbwegs vernünftige Premiere stattfindet, sagen wir in Münchner Kammerspielen, von einem modernen Stück, dann wird man wahrscheinlich eine größere Anstrengung beim Autor unterstellen dürfen, als wenn der irgendetwas fürs Fernsehen gemacht hätte, wobei ich das Medium schon ein bisschen kenne. Und er wird wahrscheinlich auch auf eine etwas herbere öffentliche Reaktion treffen. Also es gibt natürlich sehr gute Sachen im Fernsehen, aber es passiert doch ziemlich leicht Folgendes. Schauen Sie sich mal so Sachen an, wie das, was doch passiert ist, etwa beim Heinrich Böll. Der hat jahrelang Fernsehstücke geschrieben und es hat eigentlich...
Hörspiele.
Aber auch Fernsehen. Es gibt auch Fernsehstücke von ihm, Fernsehspiele. Und so wie das dann mit dem Theater in Zusammenhang kommt, ergibt sich eine öffentliche Reaktion und man sagt sich, also gut, das ist nicht seine Form.
Das ist nicht verbindlich, denn das war einfach, kein Theaterstück.
Es war aber nicht passend. Nein, der Witz ist, ich hielt es keineswegs für schlechter, als das, womit Böll, als Schreiber von Dialogen, im Funk und auch im Fernsehen eigentlich durchgekommen war. Das heißt, ich spüre da doch, es ist eine, ich meine, das weißt du sicherlich auch, es ja, ist, man stößt...
Das ist eine andere ja. Sprachmache. Man
wird anders
ein abgehört. Ein Satz, den lebendige Leute in Gegenwart von anderen lebendigen Zuschauern, die andauernd natürlich zu überreden sind, andauernd überzeugt werden müssen, andauernd bei der Stange gehalten werden müssen. Eine solche Sprache muss eine andere Muskulatur haben als ein Dialog, den man in einem Roman schreibt oder ein Dialog, den man für ein Fernsehspiel schreibt. Aber nun ist die Dialogverwendung für Fernsehspiel ist schon eine missverständliche und missbräuchliche Verwendung der Sprache in einem Medium, nicht wahr? Denn das Fernsehen wäre insofern vom Film nicht zu unterscheiden, theoretisch. Das ist ein anderes Medium, wo die, wenn ein Autor, der primär Schriftsteller ist, nun einfach glaubt, er könnte sich mit seinen Dialogen für Fernsehen, für Film verwenden, dann ist er von Anfang an im Irrtum. Der Film, das wird ja dann nur ein Transportmittel von Dialogen, die sich nirgendwo anders halten können als in diesem kaschierten, unöffentlichen, sozusagen unöffentlichen Medium.
Ja, ich darf vielleicht dazu auch einmal etwas zu diesem Punkt sagen. Ich glaube tatsächlich, die Abhebung des Films von der Sprache trifft etwas außerordentlich Zentrales. Denn auch wenn im Film gesprochen wird, hat die Sprache etwas Uneigentliches. Das dürfte zum Teil mit technischen Sachverhalten zusammenhängen. Das heißt, dass wenn zweidimensional erscheinende Menschen sprechen, die Leibhaftigkeit der Sprache dadurch von vornherein einen so fiktiven Charakter bekommt, dass gerade dadurch ein Moment des Scheinhaften in die Sprache hereinkommt, sodass, ich habe das vor langen Jahren einmal in der Form formuliert, dass auch der Sprechfilm eigentlich stumm sei. Und ich würde also schon sagen, dass der Ausschluss des Mediums Sprache dem Film doch bestimmte Grenzen setzt, während auf der anderen Seite also Beckett, der in diesen Dingen ja ein ungeheuer differenziertes und fortgeschrittenes Bewusstsein hat, in dem Film, den er mit Buster Keaton gemacht hat und den ich für eines der bedeutendsten Erzeugnisse halte, die es überhaupt in diesem Bereich heute gibt, ja mit Ausnahme eines einzigen und dann auch noch weggeschnittenen Lautes nicht ein Wort gibt. Das ist doch sehr interessant. Ich meine aber, man sollte nun doch nicht die Frage, über die wir eigentlich streiten, uns zu harmlos machen. Handke hat zwar gegen die Vergleichswut polemisiert und hat mit Recht polemisiert. Aber ich meine, es würde wohl für uns jetzt zu weit führen, das durchzudiskutieren. Die Vergleichswut bringt er mit Recht mit dem Tauschverhältnis im Kapitalismus zusammen. Aber auf der anderen Seite heißt rational denken ja immer auch vergleichen. Und man kommt aus dem Mechanismus des Vergleichens, und das weiß er selber und konzertiert das am Schluss seines Vortrags ja auch selber, nicht heraus. Also es liegt schon im Film ein Moment, das dem Theater, wenn man es verlängert, ans Leben will. Ich glaube, man macht sich die Sache zu harmlos, wenn man sagt, es kann doch beides nebeneinander geben. Und ich glaube, wir müssten versuchen, darüber zu diskutieren, ob das Urteil, das also der Film gegenüber dem illusionären Charakter des Theaters zu vollstrecken sich anschickt, ob er, ich möchte das ganz im Sinn einer bescheidenen und immanenten Kritik formulieren, ob der Film eigentlich berechtigt ist, dieses Urteil zu vollziehen. Und ich würde vorschlagen, dass wir über diesen Punkt uns doch ein bisschen unterhalten. Mit dem unmittelbar soziologischen, also der Berufung aufs Publikum, kommt man nicht durch. Ich glaube, man muss schon, auch um an die tieferen soziologischen Implikationen zu kommen, immer von der Sache selber ausgehen und nicht vom Wirkungszusammenhang.
Herr Professor, nicht mit der Berufung aufs Publikum, aber Sie sagen bedeutend, Sie sagen uneigentlich. Und ich frage mich, was sind das für Kategorien? Für wen ist etwas bedeutend? Für wen ist es uneigentlich? Ich muss leider doch auf diesem soziologischen Aspekt insistieren.
Uneigentlich heißt hier einfach das, dass die Sprache im Kino von vornherein gar nicht Sprache, sondern nur der Schein oder die Illusion von Sprache ist. Bedeutend, ja Gott, das würde ich sagen, ist es in dem Sinn, in dem man eben, wenn man analysierend sich in ein Kunstwerk versenkt, schließlich doch seine Qualitäten inne wird. Ob das vom Publikum wahrgenommen wird, Das ist eine andere Frage. Ich meine, darin bin ich ein unkorrigierbarer Hegelianer, dass ich glaube, dass man über diese Dinge nur durch die Versenkung in die Sache selber etwas ausmachen kann und nicht durch den Rekurs auf den Wirkungszusammenhang. Im Übrigen halte ich die Ansicht von Benjamin, dass sich also das in den Kinos versammelte Publikum angesichts eines Chaplin-Films plötzlich in Kenner verwandle, für höchst romantisch und illusionär. Und ich glaube, dass die Art, in der das Publikum auf einen Chaplin-Film reagiert hat, viel mehr mit infantilen, regressiven Reaktionsformen zu tun hat, als damit, dass es nun wirklich dem, was da geschieht, also sich so ganz gewachsen gezeigt hat.
Herr Walser?
Naja, aber wenn Sie heutige Filme nehmen, würde ich schon sagen, den Mahlzeiten vom Reiz gegenüber ist das Publikum Kenner. Und dasselbe Publikum würde vor einem zeitgenössischen, vergleichbaren Stück weniger kennerhaft sitzen. Also zum Beispiel vor dem Handgestück, das stellt einen anderen und geradezu inzestuösen Kulturanspruch und man muss über die Entwicklung und die Radikalisierung des Theaters von allem möglichen sagen, von bis dahin ja. muss man mitgemacht haben. Während man bei einem so guten Film wie Die Mahlzeiten ist man unmittelbar Kenner. Das ist dann ja, also insofern da, ist das demokratischer.
Wenn Sie mir gestatten, Herr Walser, da möchte ich doch etwas soziologisch ganz Handfestes dazu sagen. Das, was Sie eben entwickeln, ist etwas von der Benjaminschen These Grundverschiedenes. Ich würde fast sagen, ihr Gegenteil. Denn dass das Filmpublikum eines Avantgarde-Films wie der Reitzschen Mahlzeiten sachverständiger ist, hängt gerade damit zusammen, dass es sich hier wirklich um ein selektiv-intellektuelles Publikum handelt, während das Theaterpublikum, auch soweit es mit avantgardistischen Dingen konfrontiert wird, ja immer noch in einem wesentlichen Maß aus dem Umkreis des traditionellen Bildungsbürgertums stammt und dessen Kategorien heranbringt, während die These von Benjamin ja gerade die war, dass das Filmpublikum, gerade weil es nicht zu der Bildungsschicht dazu gehört, eine Art neuer Spontaneität und eine Art von neuem, nämlich technologischem Sachverständnis entwickelt, wie es das traditionelle, gebildete Publikum nicht kann. Und das halte ich allerdings für eine Illusion. Ich glaube, dieser Unterschied ist doch soziologisch sehr wichtig.
Wir sind jetzt eigentlich zwei Probleme, die mich ein bisschen bedrängen. Aufs Erste habe ich keine Antwort. Es leuchtet mir nie ganz ein, das sage ich aber quasi nur in Parenthese, warum die Tatsache, dass der Mensch als Lebewesen sprechen kann und dass das fotografiert und aufgefangen werden kann, warum also dieser Sprechbezirk im Film, also im Tonfilm, quasi uneigentlich.
Weil es zwei verschiedene Dimensionen sind. Weil auf der einen Seite man es mit Bildern zu tun hat und auf der anderen Seite mit Sprache, die doch so erscheint im Film, als ob sie Sprache unmittelbar wäre. Es ist wirklich sprechende Bilder und es sprechen halt nicht Bilder, sondern Menschen.
Ganz von selbst hat man, also auf jedem Niveau, also auch auf meinem, fühlt man die Lizenz auf der Bühne, dass man sämtliche Personen sprechen lassen darf, wie man selber spricht. Also die sprechen meine Sprache und ich muss nicht einen Kutscher sozusagen anders sprechen lassen als einen Soziologen. Diese Lizenz ist im Film nicht gegeben. Im Film fühlt man sich sofort unterworfen einem ungeheuren Anpassungszwang. Ich empfinde das nicht als negativ. Das heißt, ich kann es mir noch nicht vorstellen, vielleicht, Herr Nettelbeck, gibt es andere Beispiele. Ich finde, wenn man mit Personen im Film zu tun hat und lässt sie sprechen, dann ist das, was man sie sprechen lassen kann, ist sehr viel enger, angepasster an diese Person und die Person darf sich sozusagen auch nicht weitreichend äußern, das will man nicht hören, das ist dann schon Parodie, nicht wahr, wenn man das machen also würde.
Sentenzen soll sie nicht erzählen.
Aber ja, das und das macht das Schreiben für so eine Filmperson zu einer ganz anderen Sache, zu einer ganz anderen Übung als das Theaterschreiben. Das ist ganz sicher ein Unterschied. Und ich weiß nicht, ob diese Sprache uneigentlich genannt werden muss.
Also das Wort uneigentlich bitte ich zu verzeihen. Gerade ich durfte es eigentlich nicht in den Mund nehmen. Ich meine damit nichts Heideggersches, sondern ich meine damit nur den sonderbaren Fiktionscharakter, den jedes gesprochene Wort im Film eigentlich hat.
Wieso? Im Film kann man sagen, gib mir mal die Tasse rüber und es muss einfach, das kann man auf keine andere Weise sagen, als es in der Wirklichkeit gesagt wird. Und man hat keine Chance und will das auch gar nicht, solche Sätze in
Es muss nicht wie in der Arabella sein, wo also die Bitte um das Glas Wasser, also quasi eine Ehe schließt.
Sie hat ein ungeheures Pathos.
Ja, eben,
Herr Nettelbeck. Ja, das finde ich auch, das finde ich ganz merkwürdig, weil das ist auch völlig, das zeigt ja, wie unwichtig es ist, Sprache im Film. Ja. Also für mich als Kinogeher, nicht Kinogeher, das ist vielleicht schon falsch, sondern als Filmangucker, ja, existiert das Problem Sprache überhaupt nicht. Und zwar so wenig dieser stumme Film mit Buster Keaton von Beckett als Negation von Sprache ist genauso uninteressant für mich. Mhm. Ich finde interessant Filme, die, wo das wirklich völlig unwichtig ist, wo man halt sagt, gib mir halt die Tasse rüber oder so. Ja. Und das ist völlig unwichtig, das ist ein Sprachpartikel, der wird als Realitätspartikel genommen. Ja, so. Aber es entsteht überhaupt, hinter Sprache steht nichts im Film. Das ist wichtig. Und ich will einfach ein Beispiel sagen. Ich kenne einen Oberschüler aus Itzehoe, ja. Der ist zufällig vor 2 Monaten zu mir gekommen und hat mir seine 16mm-Filme gezeigt. Und da habe ich eben entdeckt, wie ein Unterprimaner anfängt, sich, wie früher wahrscheinlich Unterprimaner Gedichte geschrieben haben, Filme zu drehen, so mit seinen Freunden in Itzehoe und so. Und das ist natürlich auch finanziell sehr beschränkt. Also die hatten gar keine Möglichkeit, weil das verlangt komplizierte Geräte, entweder weder die Möglichkeit, mit Live-Ton aufzunehmen, noch irgendwie großartige Nachsynchronisation. Also im Grunde waren die Filme, die er gemacht hat, obwohl sie Tonfilme sind, also mit Musik und so weiter, im Grunde stumme Filme, weil es ihm gut, es kommen mal ab und zu, fällt mal ein Satz oder eine Bemerkung, aber meistens sind es irgendwelche Musik von Platten, die er damit hineingenommen hat. Und trotzdem teilen seine Filme, die insgesamt ungefähr 1 Stunde oder 1,5 Stunden dauern, auf eine Weise, dass mit seiner Umgebung, mit eben Itzehoe, ein intelligenter Schüler in Itzehoe, teilt sich da für uns so mit, wie ein Unterprimaner, der Gedichte schreibt, sich überhaupt nie mitteilen könnte. Und in diesen Filmen ist Sprache restlos unwichtig.
Ja. Herr Kaiser?
Ja, ich bin jetzt also endgültig dabei, ins Konservative mich zu verkriechen. Wir haben bisher immer so ein bisschen peinlich berührt, dass das Wort Tradition und Bildungsbürgertum und so weiter fallen lassen, wo ja nun das Theater tatsächlich gegenüber dem Kino entsetzlich viel belasteter ist. Aber jetzt steht ja nun hier die Frage, verdrängt das Kino das Theater, und darüber wird diskutiert. Und da, finde ich, muss man sich jetzt einfach klar machen, zu dem, was also am Theater Spaß macht und wo bei mir also auch kein anti-elitäres Ressentiment oder sowas wach wird. Ich finde, der Herr Nettelbeck hat manchmal so ein bisschen Ressentiment erfüllt, reagiert
auf die Theaterleute. Ja, da muss ich bei der Parenthese sagen. Das ist also wirklich so mehr oder weniger, weil wir gezwungen sind, das zu diskutieren. Ich finde auch nicht, dass der Film, wie vorhin Herr Adorno das formuliert hat, ist gar nicht so aggressiv. Wie die Leute, die mehr mit dem Theater zu tun haben, immer denken. Ja, die denken immer, der Film greift uns an, das ist überhaupt nicht wahr. Der Film, der interessiert sich so wenig fürs Theater, dass er das, ob da nun irgendwelche Theateroasen weiter existieren, ist wirklich.
Ja, Sie haben doch so eine Ahnung, Sie haben doch schon das Gefühl, dass es im Theater eine autoritäre Kulturideologie gibt und dass das ein...
Ja, ich sehe nur in meinem Bekannten- und Freundeskreis, dass kein Mensch ins Theater geht.
Dass man irgendwann mit Filmen lebt, man völlig natürlich. Jetzt sitzen ja nun ein paar Leute da, von denen doch der eine und der andere...
Ja, das ist ja auch das
Theater geht. Das Tolle hier. Und ich würde sagen, zum Beispiel die pathetische Behandlung von Sprache, die gespannte Behandlung von Sprache, große Tragödie von Aeschylus bis Hamlet, vielleicht noch bis Büchner, das ist für mich etwas vom Kino Unverdrängbares. Man kann lange drüber reden, ob sich da vielleicht nicht tatsächlich eine Art von Ausredefunktion bildet, wie das vom Publikum verstanden wird und so weiter. Aber es hat tatsächlich mit Schmücke dein Heim und sonstiger Ideologie, wenn es vernünftig gemacht wird, wenn Peter Brook den König Lear inszeniert, dann ist das erstmal was wert.
Das kann man immer konzidieren, das ästhetische Vergnügen in der
Theater. Nein, es ist nicht ästhetisches Vergnügen, da haben sie einfach das Vorurteil, weil sie glauben, beziehungsweise es kann ja auch ein Nachurteil sein, weil sie glauben, die Leute, die ins Theater gehen, die ziehen sich also ein weißes Hemd an und sitzen ein bisschen blöd rum und dienen so ihr Kultursoll ab. Und in Deutschland hat das schon auch noch was Besonderes, emphatisch. Es ist ja vom Volkshochschulgedanken geprägtes Volk, wo also wirklich schon, dass man sich im Namen also von Klassikern langweilt und im Namen von Kultur leidet, das ist also hier tatsächlich verbreitet. Darüber ist nichts zu sagen. Aber damit wird einfach die eine, meiner Ansicht nach, Existenzberechtigung des Theaters aus einem lebendigen Bestand und immer wieder neu beschaubaren Bestand von großer Literatur ab und zu sich an uns zu wenden, nicht im geringsten.
Es ist natürlich schon etwas dran, dass das Theater zu einem großen Teil in seiner alltäglichen Praxis aus einer Fülle von Traditionen besteht, Traditionen mitschleppt, die, genau. Denen man sich nicht aussetzen würde, wenn es nicht diese gepflegten Institute gäbe. Kein Mensch von den Theaterbesuchern oder sehr wenige von diesen Theaterbesuchern lesen Bücher aus der Zeit, aus der sie Stücke sozusagen willenlos über sich ergehen lassen, mit denen sie wirklich nichts mehr anfangen können. Und die, Aeschylus, wer liest Bücher aus der Zeit? Wer macht das zu seinem, lässt sich das zu seinem Konsumbedürfnis Klar. erheben, sich dem auszusetzen? Das sind nur ganz wenige Spezialisten. Im Theater tut man aber so und hat man bisher mit einem gewissen vulgären Bildungsanspruch hat man ja so getan und die Schule lebt zu einem Teil auch weiterhin, dass diese Dinge für uns wichtig sein. Und im Grunde genommen sind sie natürlich für sehr wenig Leute wichtig, kommen für wenig Leute in Frage, aber es wird ein großes Kulturgeräusch immer noch mit dieser mitgeschleppten Tradition gemacht, während es Filme aus der Vergangenheit, ich meine, es fängt jetzt vielleicht ein bisschen an, aber trotzdem, dass man Filme, die 30 Jahre, auch nur 30 Jahre alt sind, dass man die in dem Maße ins Publikum hineinzupumpen versucht, wie man das mit traditionellen Stücken tut, das kommt einfach nicht vor. Und dieser Aspekt löst natürlich diesen Eindruck aus, dass der Film das Theater ablösen könne. Diese Folgerung ist, glaube ich, unrichtig, solange als es Leute gibt, deren Spaß es ist, Sprache für Dialoge auf der Bühne zu schreiben, solange wird es Theater geben. Und je mehr es Leute gibt, die das gerne und von sich aus und ungezwungen ja tun, desto mehr kann das Theater gegenwärtige Stücke anbieten und kann dafür dann auch ein gegenwärtiges Publikum wieder bekommen.
Ja, da muss ich aber schnell sagen, dass ich das auch nie bestritten habe, sondern ich habe immer das als ein völliges, natürliches, eine natürliche Geschichte betrachtet. Solange eben Leute ins Lust haben, ins Theater zu gehen oder wie Herr Kaiser über das Theater zu schreiben oder Stücke fürs Theater zu schreiben, ist das eine völlig natürliche Sache, die niemand etwas hat.
Also gegen die Kategorie, ja, natürlich also, hätte ich auch was.
So, also, ich kann mir nicht helfen. Mhm. Ich halte die ganze Sache nicht für so harmlos. Und ich glaube, man kommt wirklich in die eigentliche Problematik nur herein, wenn man versucht, zunächst einmal sich das, worum es geht, an Extremen zu vergegenwärtigen. Herr Kaiser, ich erinnere Sie an das Phänomen der Oper. Ich bin neulich in einer Fernsehdiskussion dazu gebracht worden, zu sagen, dass ich glaube, dass die Oper in ihrer traditionellen Form, also die Oper für Opernhäuser, wie es Brecht genannt hat, dieses Jahrhundert nicht überleben wird. Und das glaube ich auch. Wenn man mit einer gewissen Unbefangenheit sich traditionelle Opern ansieht, sagen wir den Figaro oder den Rosenkavalier, dann wird man als ein Mensch, der für solche Dinge Nerven hat, das Gefühl also der Praliné-Schachtel nicht los. Die Art von Bildung, die daran ihre unmittelbare Freude hat, schlägt dann in Unbildung, nämlich in ein mangelndes Sensorium für diese geschichtliche Veränderung in der Gestalt der Oper selber um. Es ça ne va plus. Es geht in der Art nicht mehr. Nun, ich weiß genau, dass man das Theater nicht mit der traditionellen Oper gleichsetzen darf. Aber ein bisschen was von der Oper steckt auch noch im Hamlet. Und wenn man sich dagegen sträubt, da ist was Richtiges dran. Und ich würde deshalb die Frage so formulieren, ob nicht gerade angesichts der Entwicklungen, die der Film nimmt und die nicht nur soziologisch gesteuerte Phänomene, also der Manipulation sind, sondern doch auch was mit der Sache selbst zu tun haben. Ob nicht trotzdem einem sehr radikal avantgardistischen Theater gewisse, ja, ich möchte beinahe sagen, Traditionsfunktionen in einem guten Sinn zukommen, ob nicht trotzdem im Theater etwas überlebt wird, was sonst kaputt geht. Die Kamera im Film repräsentiert ja eigentlich immer bereits den Betrachter und ist insofern von vornherein ein Anwalt des Publikums und hat unter den gegenwärtigen Verhältnissen dadurch bereits in sich immanent so etwas wie einen Zug zum Konformismus. Das scheidet im Theater doch bis zu einem gewissen Grad aus. Oh. Ebenso hat der Film eine bestimmte Art der Anpassung an sehr problematische Kollektivwirkungen, dadurch, dass die Art schon allein wie der Filmstreifen seinen Betrachter mitzieht, eigentlich jeden Betrachter virtuell kollektiviert einreiht in die Gruppe derer, die da auf dieselbe Weise reagieren. Das ist nun im Theater nicht in demselben Maß der Fall. Ich glaube, wenn der Brecht doch also am Theater festgehalten hat, und die Arbeit von Benjamin war ja implizit, wie ich weiß, eine Polemik gegen Brecht, dann hat an der Stelle der Brecht etwas Richtiges gesehen, nämlich im Theater, das also mit lebendigen Menschen agiert und in dem nicht verborgen ist, dass das Ganze filtriert ist durch einen kalkulierenden Geist, sondern in dem die Planung selber zu einem entscheidenden Moment der Sache gemacht wird. Da hat der Brecht, indem er doch am Theater festgehalten hat, so wie es mir vorkommen, etwas Richtiges gesehen, und ich würde denken, die Funktion des Theaters ist, dass es, solange der Film so verfilzt ist mit Verdinglichung und mit allem, was mit Verdinglichung zusammenhängt, er doch ein Refugium dessen ist, was noch nicht ganz hereinpasst.
Jetzt habe ich das Rätsel der Lösung, glaube ich.
Ich glaube, darum um diese Frage geht es.
Der Regisseur beim Theater bedient das Auge des Zuschauers wie die Kamera. Der Regisseur führt die Aufmerksamkeit des Zuschauers genauso zwingend auf der Bühne herum wie die Kamera. Da würde ich überhaupt keinen Unterschied sehen. Und zweitens ist inzwischen der Film natürlich sich seiner selbst so bewusst geworden, dass er das, was Brecht auf seine Weise probiert hat auf dem Theater, dass er das längst zu seiner Anforderung gemacht hat, nämlich sozusagen das Gemachte zu erkennen und nicht mehr eine Verdinglichung zu betreiben und nicht mehr eine suggestive Kolonne da durchzuführen, sondern tatsächlich den Film als Film erkennbar zu machen. Nicht? Weil die Verfremdung gibt es im Film genauso jetzt, wie sie Brecht auf dem Theater eingeführt
hat. Aber sie ist dem Theater entlehnt. Das ist sehr interessant.
Das glaube ich nicht. Bei Brecht, der übrigens gar keine Chance gehabt hätte, sich dem Film, der ist sozusagen nicht beim Theater geblieben nach einer Wahl, sondern war von Anfang an selbst dabei. Und ich glaube, es gab für ihn gar keine Chance, sich jedes Films zu bedienen.
Die Chance gibt es überhaupt nicht.
Ja,
die
eben, auch für sie eben, nicht. Genau.
Ja, sie können sich das Film
sich zu bedienen.
Genau.
Das Bedienen nicht. Ist natürlich...
Ich glaube, wichtig ist, dass wir Folgendes sehen. Wir reden immer um eine Nahtstelle zwischen Film und Theater, die für mich, und deswegen ist es für mich tatsächlich auch nicht harmlos, gar nicht existiert. Weil für mich läuft die Linie woanders, irgendwo im Film. Wenn man das als zwei Komplexe betrachtet, die sich einander gegenüberstehen, womöglich verdrängen oder miteinander weiter existieren, dann läuft irgendwo eine Trennungslinie, die für mich entscheidend ist. Und die verläuft nicht genau zwischen Kino und Theater, sondern irgendwo im Film ist die Linie, verstehen Sie?
Ja, selbstverständlich. Ich glaube sogar, da haben Sie recht. Aber ich bin natürlich jetzt doch sozusagen der Angegriffene und ich muss mich ein bisschen verteidigen mit dieser Geschichte, dass das Theater stirbt, beziehungsweise dass das Theater gefährdet ist, weil im 20. Jahrhundert etwa die Oper nicht weitergeht. Dazu ein paar ganz, also das kann man ja nur thesenhaft machen, ein paar ganz kurze Sätze. Es fällt natürlich vom Rosenkavalier auf den Figaro kein neues Licht. Die gegenwärtige Opernproduktion ist nicht so, dass man sagen kann, sie bringt einen Opernregisseur oder einen Dirigenten dazu, nun wirklich einmal die Sache quasi ins 20. Jahrhundert zu übersetzen. Also Ausnahmen wie Boulez und so weiter, darüber wird zu reden mit dem Parsifal. Aber beim Schauspiel ist es doch ein bisschen anders. Wenn jetzt jemand den König Lear aufführt und weiß, dass es den Beckett gibt, dann führt er ihn ein bisschen anders auf und das Publikum könnte es merken. Wenn ein Schauspieler den Hamlet spielt und hat vorher den Schwarzen Schwan von Walser gespielt, dann ist auch da eine doch zeitgenössische Erfahrung plötzlich drin und die teilt sich der Sache mit. Zu Deutsch, man kann nicht sagen, dass die Tatsache, dass Oper im 20. Jahrhundert nicht passiert, ein Extrem der Schauspielentwicklung sei, sondern da sind tatsächlich zwei verschiedene Themen und zwei verschiedene Bereiche. Und da ist also die Trennungslinie ganz klar. Ich entdecke es immer wieder, zum Beispiel, wenn man sich eine russische Schauspielproduktion ansieht, das Wachtangow-Theater neulich, dann ist es also verblüffend, wie unbeschreiblich langweilig. Das ist viel schlimmer noch, als man sich es vorstellen kann, eben weil die 30 Jahre lang mit dem modernen Stand von Literatur und von Theater nichts zu tun haben. Und das ist schlechthin zum Verzweifeln möglicherweise authentisch. Und diese Langeweile, teilt sich mittleren Opernproduktionen Wahrhaftchen Gotts auch mit, eben weil die Leute, die es machen, vom Stand der modernen Musik und überhaupt des modernen Bewusstseins wahrscheinlich keine Ahnung haben. Aber da würde ich sagen, sieht es vielleicht beim Schauspiel doch anders aus.
Das würde ich auch sagen. Bei der avantgardistischen Produktion sieht es beim Schauspiel anders aus. Aber ich darf vielleicht mit einem Augenblick noch einmal auf das Argument von Walser eingehen, dass der Regisseur im Theater genauso führe wie der Filmregisseur.
Es gibt ein Klischee, glaube, das heißt, wer spricht, kriegt Licht. Beim Theater, also nur wie ja. Eine Kamera, nicht
wahr? Ja, schön. Das sind an sich schon Anpassungsphänomene an den Film, möchte ich beinahe sagen. Ich würde doch denken, dass die Funktion eines Regisseurs beim Theater ganz anders ist als die im Film, wie ich sie kenne. Um nur auf eine Kleinigkeit zu verweisen, im Film, wie ich ihn in Hollywood kennengelernt habe, also in dem gängigen kommerziellen Film, ist es ja so, dass der Regisseur dem Schauspieler bis in die letzte Einzelheit jeden Satz vorspricht, vorspielt, ihn, wie man das so nennt, führt. Also in Wahrheit die Spontaneität viel mehr einschränkt, als das auf dem Theater der Fall ist. Ob das nun durch den avantgardistischen Film wirklich ganz beseitigt wird oder ob nicht gerade durch den Schein, als ob alles von selbst wäre, als ob das empirische Leben unmittelbar wäre, in Wirklichkeit nur die manipulierende Hand desto dichter verdeckt wird, während die Tatsache, dass es Schein ist, im Theater sich viel scheinloser einbekennt und deshalb schuldloser ist. Das möchte ich zumindest offen lassen. Ich glaube aber, und ich möchte sehr vorsichtig sein, ich glaube, an dieser Stelle liegt wirklich etwas wie eine korrektive Funktion, gerade des fortgeschrittensten Theaters, auch dem Film gegenüber vor.
Herr Adorno, ich möchte noch eine Etage tiefer ansetzen, aber zurückkommen auf Ihr Beispiel Benjamin Brecht. Ich glaube gerade, dass Benjamin gegen Brecht Recht behalten hat. Brechts Stücke sind heute, das wissen Sie so gut wie ich, alle genauso zum Ritual verkommen wie sonstige Klassiker. Obwohl sie doch hochexplosives Material mal transportierten, ist heute, das sieht man sich genauso an wie Tasso. Ja, während
am meisten bei der heiligen Johanna.
Aber die Erfahrungen Brechts, dass man also das Gemachte als solches vorzeigt, wurden natürlich für den Film fruchtbar. Zum Beispiel, sagen wir, für Godard.
Ja.
Aber, und jetzt möchte ich zwei Begriffe von Benjamin hier einführen, die, glaube ich, einen Schritt weiterführen. Benjamin stellte die Begriffe gegenüber von Sammlung, das Theater zielt auf Sammlung, und der Film auf Zerstreuung. Wie ist es denn damit? Ich glaube, das sind zentrale Begriffe, die wir diskutieren sollten.
Ja, genau, weil hier fällt immer der Begriff des avantgardistischen Films. Ja, und das ist ein Film, der mich überhaupt nicht interessiert. Weil da immer, da ist immer so eine Anstrengung, da überlegen sich die Leute, die den machen, auch mit dem Theater und mit Literatur und mit Sprache und
diese ganzen Dinge. Aber das, was Sie immer als sehr sehenswert bezeichnen in Ihren Spalten, ist das nicht meistens avantgardistische
Filme? Nein, ich wollte gerade...
Das würde ich als avantgardistische Filme gerade bezeichnen.
Ja, ich will ja nur für den Zuhörer erklären, dass ich damit nicht die avantgardistischen Filme meine, die Sie vielleicht meinen, sondern ich würde sagen, einen anderen Begriff vielleicht versuchshalber einführen, den normalen Film. Also ich interessiere mich für einen normalen Film. Also Leute, zum Beispiel gerade wie vorhin mein Beispiel von diesem Schüler aus Itzehoe. Solche Filme, die ja wirklich die Stellung des Films zum Theater oder zur Literatur oder zur Sprache nicht reflektiert, sondern völlig selbstverständlich, einfach weil es Filmkameras gibt und weil es lustig ist, Filme zu machen, weil er ins Kino geht, weil man in dem Film eine Platte unterlegen kann, die man mag und so. Weil da einfach eine Manipulierbarkeit von Realität für ihn plötzlich gegeben ist, die ihn interessiert. Und aus solchen Interesse entstehen normale Filme. Die haben mit unserem Begriff von Avantgarde nichts zu tun, weil Avantgarde ist mir zu reflektiert.
Ja. Sie glauben
auf das, was vorher war, Und ich bin, am interessantesten die völlig normalen Filme, die aus sich heraus entstehen.
Was Sie jetzt beschreiben, ist doch im Grunde, ich meine, wir kennen diesen Film des Schülers aus Itzehoe alle nicht und können infolgedessen nicht hier in dieser Diskussion nicht beurteilen, ob sich nicht in dem viel, viel mehr reflektiert, einfach was er glaubt, dass an seinem Leben interessant sei, während es in
Wirklichkeit nicht ist und so weiter. Ja, ich kann ein kurzes Beispiel
machen, wie er aussieht. Was das ist, vielleicht ist es doch nur ein Tagebuch, ein optisches Tagebuch.
Ja, genau. Aber das ist unheimlich interessant. Er hat zum Beispiel Folgendes gemacht. Er mag gerne die Rolling Stones, und hat das Gefühl, in Itzehoe ist das nicht so, ist das irgendwie deplatziert. Und er hat einfach einen kurzen Film, der dauert 10 Minuten gemacht, mit ganz alten, schon abgewetzten Platten von den Rolling Stones, die er noch hatte. Und die hat er dann auch stehen, in der Auslaufrille so stehen lassen oft. Also wenn die Nummer zu Ende ist, bleibt die Nadel einfach in der Auslaufrille und hat dazu nur Itzehoe gefilmt. Das ist natürlich auf eine gewisse Weise reflektiert, aber das ist eine ganz einfache Sache, die völlig aus sich heraus.
Also Herr Nettelbeck, wenn Sie mir nicht böse sind, ich glaube, es nutzt in ästhetischen Dingen oder in solchen Fragen, also Kultur oder wie man das nennen will, im Allgemeinen nicht sehr viel, wenn man dabei auf den subjektiven Bewusstseinsstand der Menschen zu sprechen kommt, die es machen. Oh, objektiv gehören die Filme, wie Sie sie beschrieben haben, nach Ihrer Beschreibung, durchaus ins Bereich der Avantgarde, ganz gleichgültig, ob der Mann aus Itzehoe nun also sich mit dem Verhältnis von Film und Beckett auseinandergesetzt hat oder nicht.
Ja gut, aber ich wehre mich nicht gegen diese extreme Position von Avantgarde, die sich immer als Absetzbewegung von etwas
verhandeln begreift. Aber könnten wir nicht über dieses Begriffspaar Zerstreuung, Sammlung
also ja, etwas ja, also ich sagen? Ich würde das hier gern was dazu sagen. Ich glaube, dass die Vorstellung von der Wahrnehmung in der Zerstreuung selber sehr problematisch ist, weil sie das Bewusstsein, das durch die Manipulation in unserer Gesellschaft schon seit baudelaireischen Zeiten herrscht, gewissermaßen akzeptiert und als eine Gegebenheit ansieht. Nun kann man das natürlich nicht überspringen, aber ich glaube, die große Kunst ist seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts immer die gewesen, die auf der einen Seite in einer gewissen Weise mit dem Zustand der Zerstreuung gerechnet hat, auf der anderen aber auch ihn überrumpelt und dadurch abgeschafft hat. Also ich könnte das etwa an Richard Wagner oder an Baudelaire bis ins Einzelne zeigen, dass die zwar schon mit einem Publikum rechnen, das also nicht mehr in der Weise konzentriert reagiert, wie man vielleicht in Weimar zur Zeit von Goethe reagiert hat, aber auch nun nicht etwa die Leute zerstreuen will, sondern sie überfällt, mit ihnen ficht, um ein baudelaireisches Lieblingsgleichnis aufzunehmen und dabei allerdings auch gewisse gewalttätige Mittel, wie zum Beispiel die Wagnersche Technik der Wiederholung, verwendet oder gewisse plakatähnliche Elemente bei Manet, die der Kunst der Zerstreuung entlehnt sind, durch die aber gerade die Zerstreuung durchbrochen und abgeschafft wird. Ich glaube, an der Stelle war Benjamin, und das ist mein Vorwurf gegen seine Arbeit eigentlich immer gewesen, Benjamin hat, aus Gründen, die schließlich politischer Art sein durften, den Zustand der gegenwärtigen Massen, telkel, wie die Massen sind, aus einer Art von Respekt vor einer Heiligung der Massen, wie sie damals von dem damals gängigen Kommunismus vollzogen worden ist, akzeptiert und hat nicht gesehen, dass diese Glorifizierung der Massen zu der Perpetuierung genau des gesellschaftlichen Zustands beiträgt, gegen den er kritisch gewesen ist. Und deshalb würde ich also sagen, dass weder der Film, wenn er was taugen soll, also Ihr Normalfilm, Herr Nettelbeck, noch gar das Theater den Zustand der Zerstreuung akzeptieren darf, sondern durch die Dichte seiner eigenen Verfahrungsart, dessen, was man früher Gestaltung würde genannt haben, den Zuschauer oder Zuhörer so überrumpeln muss, dass ihm der Zerstreuung im Hals stecken
bleibt. Nein, ich glaube, dass der Film eben gerade aus dieser Dialektik zwischen Sammlung und Zerstreuung wirklich auf eine gute Weise ausbricht, weil er wirklich...
Ja eben, es ist aber eine Dialektik und keine Anpassung an die Zerstreuung. Ja gut,
genau, aber wie der Film ausbricht, das sehe ich so, dass... unser Verhältnis zu Kino und zu Filmen ist einfach nicht so wie das Verhältnis des Theaterbesuchers zum Theaterstück, sondern es ist wirklich eine normalere Art. Der Film ist für uns ein Gegenstand, wie ein Tisch oder, ich meine, das klingt ja schon wieder nach Popart und so, das meine ich nicht, sondern man lebt auf eine viel natürlichere Weise mit Film, mit dem man sich umgibt, als mit Theaterstücken. Und das meine ich auch mit demokratisch. Und es ist wahrscheinlich möglich, dass einfach Formen von Kino entwickelt werden, die wirklich... diesen Gebrauchsgegenstand Film, das finde ich das, was interessant ist. Und das meine ich auch mit Normalfilm. Sowohl Gebrauchsgegenstand für den, der ihn macht, wie für den, der ihn dann sieht. Und dass da auch wirklich zufällige Rezeptionsformen entwickelt werden, die eben nicht mehr mit dieser kollektiven Rezeption im Theater was zu tun hat. Und das finde ich interessant. Und das hat wirklich weder mit Sammlung noch was mit Zerstreuung zu tun, weil da auch im Film das gar nicht mehr entscheidend ist.
Naja, Herr Kaiser. Wie weit Sie darin gehen, das zeigt ja Ihr Beispiel, dass Sie sagen, Sie interessieren sich im Grunde für eine Frankenfeld-Show immer noch mehr als für ein Stück von Dürrenmatt. Wahrscheinlich, weil Sie in dem einen einen gewissen Gebrauchsgegenstand und sei es ein Quiz sehen und bei Dürrenmatt noch diesen Kulturvorbehalt wittern. Aber ich würde doch sagen, dieser Zusammenhang vom Theater mit diesen unglückseligen 2400 Jahren ist ja nicht so, dass man mit dem Vergleich von Herrn Walser dass man sagen kann, die Leute lesen ja auch keine Romane aus dem 18. Jahrhundert. Also macht ihnen, ist das, dass sie ins Theater gehen und schauen sich den Tasso an, ist infolgedessen auch unaufrichtig. Da fängt es ja schon mit dieser Konzentration, die das Theater gewissermaßen erzwingt, und andererseits mit der Faulheit, die es erlaubt, an. Um, sagen wir mal, um die Wanderjahre zu lesen, braucht man 8 Wochen. Den Faust 2 hat man zwar nicht verstanden, aber gesehen, wenn man sich 5 Stunden hinsetzt. Es ist also einfach, ein Theaterstück als Ganzes, es kostet einen Abend, ein Roman, das kann man einfach nicht ausschalten, aber, dass da eine andere Situation für den
Zuschauer ist. Ja, aber man tut natürlich so, als hätte man was davon gehabt, nicht wahr? Von diesem Zwang ist der Film befreit. Allerdings glaube ich nicht, dass Theater immerfort so bewirtschaftet werden müssen, dass diese Zeremonie andauernd exekutiert werden muss. Sondern ich kann mir vorstellen, dass es genau wie es jetzt also einen jungen Film gibt, dass es auch einmal ein junges Theater geben kann, wo Leute ihre Stücke schon so anlegen, dass die falsche Feierlichkeit und die falsche Sammlung gar nicht aufkommen muss.
Der Begriff Sammlung selber müsste ja differenziert werden. Es gibt auf der einen Seite also diesen wirklich ideologischen Begriff von Sammlung, wie der Cocteau schon vor 30 oder 40 Jahren ihn karikiert hat, als den Menschen, der also, wenn er eine Beethoven-Symphonie hört, den Kopf in die Hand stützt und so in sich versenkt ist. Es gibt aber auch einen sehr sachlichen Begriff von Sammlung, dass man also angespannt ist wie ein Hund und ganz genau aufmerkt, dass einem von dem, was sich abspielt, nichts entgeht. Das ist zum Beispiel die Haltung, von der ich sagen würde, dass ihm der Musik gegenüber die eigentlich richtige sei, dass man sehr konzentriert, nämlich aufmerksam zuhört, um etwa sehr verwickelten musikalischen Vorgängen folgen zu können. Und ich habe das Gefühl, dass die Ideologie der Innerlichkeit und die sachliche Art von Sammlung miteinander in einer trüben Weise im Allgemeinen vermengt werden und dass es ohne diese Art der Konzentration überhaupt keinem Kunstwerk gegenüber abgeht.
Natürlich, das ist auch mit dem Film genauso. Das ist
auch beim Film fast eine Plattitüde. Also mich kostet einen Film, da ich kein primär optisch reagierender Mensch bin, mich kostet einen Film, einen anspruchsvollen Film, will ich es einmal vorsichtig nennen, im Ernst zu verstehen, kostet mich ein größeres Maß an Konzentration als den Figaro zu hören, bei dem ich schließlich die sämtlichen Fehler, die der Dirigent ja doch macht, schon weiß, eher dazu kommt, sie zu machen.
Herr Adorno, Batz und Brock, ein Schüler von Ihnen, hat einmal einen Satz gesagt: Die Wahrheit des Scheins ist mir lieber als die Wahrheit der Wahrheit. Das hat also mit diesen Begriffen Sammlung und Zerstreuung zu tun. Und ich frage mich, die Publikumsfrage bleibt ja hier doch offen, warum ist den meisten die Wahrheit des Scheins lieber als die Wahrheit der Wahrheit, die offensichtlich auf dem Theater vertreten wird? Zumindest tritt das Theater immer mit dem Anspruch noch auf, als ob es die Wahrheit vertritt, und der Film tritt nicht mit diesem Anspruch auf. Und
ich glaube, haben wir nichts gesagt. Ich glaube, diese Frage lässt sich beantworten. Ich würde nämlich darauf sagen, dass Kunst überhaupt, und wenn sie noch so sehr versucht, sich ihres Scheins zu entäußern, ihre scheinhaften Elemente abzuwerfen, dadurch, dass sie Kunst ist und nicht Realität unmittelbar, auch gegen ihren Willen einen Moment des Scheins behält. Und dass sie deshalb, um es noch paradoxer zu sagen, immer wahrer ist, wenn sie nicht versucht, ihr Scheinmoment zu verdecken, so als ob es Realität wäre, wie wenn sie gegen Windmühlen ficht und sich so benimmt, als ob sie eine Realität wäre, die sie doch nicht ist. Aber und so damit kommt man an den Begriff der Pseudorealität und der Pseudoaktivität heran, der ja für die gegenwärtige gesellschaftliche Situation mir mindestens so wichtig erscheint, wie er etwa auch von Habermas als entscheidend diagnostiziert wurde.
Um das umzukehren, hat das Theater nicht gegenüber dem Film deswegen eine so, wie ich finde, geringe Chance, weil das Publikum im Theater selbst scheinhaft ist schon? Das Theater wendet sich an ein Publikum, das nicht mehr repräsentativ ist, das diese Gesellschaft nicht mehr nach vorn bewegt. Und ist nicht deshalb auch das Theater verurteilt zur Scheinhaftigkeit.
Ja, damit fällt man zurück. Dasselbe gibt es ja bei einem, wie wir wissen, bei einem Filmpublikum auch. Mit dem konventionellen Film ist das genau dasselbe.
Genau dasselbe. An der Stelle ist kein Unterschied.
Die Wahrheit der Wahrheit, es gibt eine Menge Filme, auch moderne Filme, die in denselben Fehler verfallen wie gewisses Theater, und das tritt auf als Wahrheit der Wahrheit und nicht Wahrheit des Scheins. Also, nur ganz wenige Filme gibt es bis jetzt, die ihre Scheinhaftigkeit selber bewusst machen durch ihre Machart.